Wir stehen ja im Moment mitten in der aktuellen Predigtreihe «Freude haben am Gebet». Und das soll auch das symbolisieren, die viel herzlichen Dank, Thea und Helmut Lauber, das haben da gut gemacht. Sie haben das noch angemalt, farbig. Die Pfeil, die sollen die Verbindung noch aufzeigen und Freude daran haben, das wird schön ausgedrückt mit diesen Farben. Herzlichen Dank. Freude haben am Gebet. Da geht es um die Frage, wie kann ich kleines Menschli, wie kann ich kleines Würmli im Vergleich zum unendlichen Weltall mit einem so grossen Gott reden? Der reden, der ja das Weltall gemacht hat. Wie kann ich mit ihm reden, dass er überhaupt lässt? Wie kann ich mit dem grossen Gott im engen Kontakt stehen? Und vielleicht kennst du auch Menschen, die sagen, oh, jetzt habe ich gerade wieder so eine gute Zeit mit Gott erlebt. Ist mir so richtig eingefahren. Und du denkst vielleicht, das tönt für mich viel zu fromm, das tönt für mich viel abzuhoben. Und so gibt's viele Menschen, die erleben das Beten so vielleicht mehr, wenn sie im Flyer drin haben und da vorne auch in diesem Bild, für sie ist es mehr, wie sie irgendwo in einem Dschungel festsitzen. Oder vielleicht auch sagst, ja, ich weiss, es ist gut zu beten. Oder ich weiss, ich sollte beten. Oder ich will eigentlich auch beten, aber bei mir funktioniert das einfach nicht so richtig. Da gibt's immer wieder Hindernisse, die mich hindern beim Beten. Letzten Sonntag haben wir ja das Thema gehabt. Hindernis, da. Gebet geht nicht auf. Irgendetwas hindert mich. Ich komme in diesem Dschungel nicht recht. Vielleicht denkst du, ich muss einfach noch mehr machen. Ich muss noch mehr tun, dass Gott vielleicht lässt. Ich denke an ein Ehepaar, das ich vor Jahren getroffen habe im Appenzellerland. Und sie haben mir erzählt, wir besuchen schon länger, regelmässig, seit ein paar Monaten immer einen Gottesdienst. Und die Frau, ich sehe sie heute noch, sagt, ich würde gern auch so schön beten, wie die im Gottesdienst betet. Das heisst also, so schön beten wie Mariam vorher. Ich will das auch. Aber wir können das nicht. Und darum, ich glaube nicht, dass Gott unser Gebet auf unser Gebet lässt. Und vor allem, wir leben noch nicht so richtig christlich. Gott wird wahrscheinlich, wir können noch nicht hoffen, dass Gott unser Gebet erhört. Und genau um das geht es jetzt in diesen ersten vier Gottesdiensten von dieser Predigtreihe, geht es darum, wie können wir verschiedene Gebetsblockaden gelöst werden. Wie komme ich zum Beten? Immer wieder neu. Wie komme ich in diesem Dschungel von verschiedenen Hindernissen zurecht? Und nach diesen vier Gottesdienste, wo es darum geht, Gebetsblockaden zu lösen, gehen wir dann rein in den restlichen vier, wo es darum geht, die kostbaren Schätze auszupacken. Aber noch etwas gleichzeitig und parallel dazu, nach diesen vier Gebetsthemen am Sonntag, möchten wir auch eine interaktive Lehrübung anfangen, dann ab März. Also in eine dynamische Phase gehen, wo wir all das, was wir gelernt haben, all das, was wir begriffen haben in diesen ersten vier Gottesdiensten, ganz praktisch und ganz einfach anwenden. Und darum machen wir jeweils am Dienstagabend die Lehrabend zum Thema Abenteuergebet. Ich sage es nochmal, da geht es einfach darum, ganz einfach das zu anwenden, das einzuüben, wo wir gelernt haben, wo wir begriffen haben in diesen vier ersten Gottesdiensten. Und das Grossartige ist, je mehr man das einübt, desto grösser wird die Freude am Beten. Wir starten genau am 1. März, am Dienstagabend, und wir empfehlen, reserviert euch alle die sieben Lehrübungen, die sieben Dienstage. Es geht bis in April rein. Ihr könnt auch Themen genau schauen, noch im Programm, in dem gelben Gemeindejahresprogramm. Wir laden die ganze Gemeinde ein, wir laden auch alle Hauskreise ein. Und ich glaube, oder wir glauben, je mehr wir das einüben, desto grösser wird die Freude. Man kann sogar so auf den Geschmack kommen, dass man nicht mehr davon lässt. Dass einem auch immer mehr eine richtige Freude wird, nicht nur allein zu beten, sondern auch mit anderen zu beten. Aber jetzt war es nur eine Vorausschau. Heute geht's, sehen wir ja erst im zweiten von diesen vier Gottesdiensten, merken, da ist, glaube ich, etwas ein bisschen ausgeleiert. Ja, genau. Ich muss da ganz schnell unterbrechen. So. Eben, so gibt es auch beim Bett ab und zu ein Hindernis. Wenn wir jetzt gerade eins gelöst haben. Passt ganz gut zu unserem Thema. Und heute sind wir ja erst beim zweiten Thema von dieser Predigtreihe. Und da geht es darum, im letzten Lied hat es gut gepasst, wo wir gesungen haben. Beim Betten fühle ich mich manchmal oft wie blockiert. Was mache ich falsch? Oder heute das Thema, das wir hier haben. Ich fühle mich manchmal beim Betten wie vor einem grossen Abgrund. Wie vor einem grossen Kap. Und ich schaue hier runter in den Abgrund. Statt beten, am Morgen früh vielleicht, sitze ich am Bettrand und starre ins Leere, in einen schwierigen Tag hinein. Oder statt beten, ich will beten, aber mir kommen viele Sachen in den Sinn. Oh, das muss ich heute noch machen. Oh, das habe ich gestern noch vergessen, der Tante immer anzuläuten. Und ich habe ihr es doch versprochen. Oder statt beten, lande ich zappend an meinem iPhone. Oder statt im Gespräch mit Gott, bin ich plötzlich schon am Zeitung lesen. Oder ich bete, aber ich fühle irgendwie, dass Gott weit weg von mir ist. Oder ich sollte mein Christsein schon lange wieder einmal auf Vordermann bringen, aber irgendwie schaffe ich das nicht. Und vielleicht stehst du manchmal auch beim Beten wie so bei einem Abgrund von verschiedenen Gefühlen, von verschiedenen Frustrationen, die dich eben blockieren beim Beten. Und darum möchte ich jetzt uns alle einladen, dass wir uns vielleicht einmal eine Minute oder zwei Zeit nehmen und einfach einmal darüber nachdenken, für uns ganz persönlich, was lenkt mich immer wieder einmal ab vom Betten? Oder was frustriert mich beim Betten? Oder welche Zweifel machen mir am meisten zu schaffen, wenn es ums Betten geht? Oder es kann auch positiv sein. Du erlebst intensive, schöne Gebetsmomente. Und überlege mal, wie sind denn die zustande gekommen? Ich möchte euch alle einladen, dass wir einfach einen Moment still sind und mal darüber nachdenken. Den Moment könnt ihr auch im Predigtflyer Notizen machen, was euch in Sinn kommt zu diesem Thema. Darf ich fragen, wie ist es dir ergangen, wo du darüber nachgedacht hast? Welche Blockade fühlst du manchmal beim Betten? Ich habe mir selber auch Gedanken dazu gemacht, wie ist es denn eigentlich bei mir? Bei mir ist es ab und zu, dass ich beim Betten überhaupt nichts spüre von Gottes Gegenwart. Ich rede und rede und mir kommt es vor, wie auf der anderen Seite vom Apparat niemand dran ist. Oder manchmal redet man ja auch nichts beim Bett. Aber irgendwo hat man den Eindruck, da ist niemand dran. Da die Pfeile irgendwo. Oder da ist noch ein Baum. Irgendjemand ist nicht da. Oder manchmal, darf ich das so offen sagen, habe ich einfach keinen Bock zum Betten. Bin ich die Stimmung dazu. Ich habe einen Jugendfreund, wo wir beide noch Single gewesen sind. Sind wir zusammen ab und zu in die Ferien. Ich mag mich noch gut erinnern. Immer am Morgen, wenn der verwachte die Augen auf, da ist der gerade bereit gewesen zum Betten. Meistens ist er mit einem Satz zum Bett aus, ist dann zu meinem Bett hergekommen und hat mich so angelacht. Wollen wir beten zusammen? Ich kann euch sagen, nicht nur damals, als ich noch jünger war, war es so, das ist geblieben, bis heute immer noch genau gleich. Wenn ich verwache, dann kommen mir meistens, ist nicht gerade das Gebet, das erste ist, sondern so die ersten Gedanken drehen sich meistens über die Herausforderungen, die wir heute werden begegnen oder Probleme, die es noch zu lösen gibt. Und da dreht es und dreht es und ich bin oft gar nicht so in Gebetsstimmung. Welche Blockade fühlst du ab und zu beim Betten? Ist dir etwas aufgefallen? bei dem, was ich vorher erzählt habe, von meiner Blockade und vielleicht, dass du dir ausgedacht hast oder aufgeschrieben hast, bei deinen Blockaden, ist dir aufgefallen, fast immer sind es irgendwelche Gefühle, die uns wollen, beim Beten blockieren. Und so sind wir schon wieder beim Thema. Und das Thema heisst, was mache ich denn falsch? Ich möchte eins vorwegnehmen. Das Allerschlimmste, was wir falsch machen können, beim Beten ist, und bei diesem Thema, wo heute, wenn wir hier stehen bleiben, mit diesem Blick richtig vor dem Abgrund. Das ist das Schlimmste, was wir machen können. Sich daran gewöhnen. Es geht irgendwie nicht. Es ist normal, dass ich da Blockaden habe. Das ist etwas, was mir immer wieder sehr wehtut im Herzen, wenn ich mit langjährigen Christen rede. Wir haben eine gute Zeit miteinander, reden über dieses und jenes. Und dann fragt man vielleicht manchmal bei so einer Gesprächsrunde, wollen wir zum Schluss noch miteinander beten? Und dann kommt die Antwort, ich kann nicht beten. Ja, warum nicht? Du bist jahrelang Christ. Ja, weisst du, Matthias, ich kann mich generell nicht so gut formulieren. Gut, das gibt's ja. Schon der Mose hat eine schwere Zunge gehabt. Aber wenn ich dann, und wie oft habe ich das erlebt, von den gleichen Leuten hören, wie sie können schwärmen von ihren letzten Ferien, wie sie können schwärmen von ihrem Hobby, das sie haben, wie da das Mundwerk glatt läuft. Oder manchmal meint man, wenn ich genügend emotionale Stille erlebe, dann habe ich einen richtigen Zugang zum Gebet. Dann kann ich beten. Falsch. Richtig ist, beten kann man auch im grössten Chaos, im grössten Lärm. Warum? Weil ich weiss, dass der Himmel offen ist. Weil ich weiss, die Rechtslage beim Beten, die ist klar. Und die Rechtslage, die besteht darin, dass durch Jesus ich jederzeit einen offenen Zugang habe zu Gott. Ich weiss, das ist jetzt ein bisschen schnell gegangen. Und darum möchte ich den Zusammenhang noch ein bisschen näher entfalten mit einem Bild. Nämlich mit einem Bild, wir haben es auch im Flyer drin, von einem Haus. Wir können das Haus jetzt Glaubenshaus nennen oder wir können es auch Gebetshaus nennen. Und jedes Haus hat ja ein Fundament oder zumindest eine Betonplatte. Und das Fundament, das gibt einem Haus letztendlich Stabilität, eine tiefe Verankerung. Und so ist es auch mit dem Glaubenshaus. Das Glaubenshaus hat auch ein Fundament. Das sind nämlich, ihr seht es da vorne, Tatsachen. Tatsachen, die uns sagen, was wahr ist. Tatsachen, die uns sagen, was stimmt. Und das gibt auch unserem Gebet oder unserem Glaubenshaus eine tiefe Verankerung, eine tiefe Stabilität. Ja, was ist denn wahr? Tatsachen. All das, was uns gesagt wird in der Bibel, in Gottes Wort. Ich möchte das Beispiel nochmal eine Aussage vom letzten Sonntag, die Boris erwähnt hat, nochmal rausgreifen. Johannes 1, Vers 12, was heisst, all denen, die Jesus aufnahmen, gab er das Recht, Kinder von Gott zu werden. Das heisst, wenn ich Jesus aufgenommen habe, dann habe ich ein Zugangsrecht zum Vater. Das heisst, das Zugangsrecht basiert einzig und allein auf dem, dass ich sein Kind bin. Das ist juristisch abgesichert. Darum sind oft Juristen auch gute Theologen gewesen. Allein auf dem, wie es da steht. Wer Jesus aufnimmt, der hat das Recht, ein Kind von Gott zu sein. Und wenn ich ein Kind bin, dann habe ich einen freien Zugang zum Vater. Egal, wenn ich im Moment emotional in der Verfassung bin, ob ich gut fühle oder schlecht fühle, egal, was ich gerade gemacht habe oder nicht gemacht habe. Das ist das Erste von diesem Haus. Aber das Haus braucht ja nicht nur ein Fundament, sondern ein Haus braucht ja auch noch Aussenwände, ein Haus braucht auch noch ein Dach, ein Haus braucht auch noch Wohnungseinrichtungen und genau gleich ist es auch mit dem Glaubenshaus. Die Aussenwände, das Dach, die Wohnungsausrichtung können wir vergleichen wie mit dem Glauben. Der Glaube, könnte man ganz einfach sagen, ist die Verbindung zwischen mir und Gott. Der Glaube bringt mich und Gott zusammen. Was ist denn Glaube? Oder wie funktioniert Glaube? Die schönste Definition und die einfachste, was Glaube ist, habe ich bei Martin Luther gefunden. Und das ist ganz typisch für den Martin Luther. Er war ja Jurist gewesen. Darum war er so ein guter Theologe. Er sagt, Glaube ist nichts anderes als Gott Recht geben. Und zwar nicht nur theoretisch. Glaube heisst, ich gebe Gott Recht, ich stütze mich drauf, ich verlasse mich drauf, was Gott sagt, und zwar in meinem Denken, in meinem Willen und in meinem Tun. Und daraus entsteht jetzt das dritte Element vom Glaubenshaus, und das ist auch bei einem normalen Haus so, jetzt kommt das Wohnen und das Geniessen als Ergebnis. Von dem, dass mein Haus ein gutes Fundament hat, als Ergebnis, dass ich ganz ein gutes Dach und eine gute Wand habe, gute Wohnungseinrichtung. Jetzt kann ich mich so richtig wohlfühlen. Jetzt kann ich es geniessen in diesem Haus. Und so ist es auch in unserem Glaubenshaus. Dann kommen gern auch gute Gefühle. Dann können wir auch empfindungsmässig das erleben, dass das Bett auch emotional etwas Herrliches ist, wo man erleben kann. Es ist wie ein Dominoeffekt. Zuerst das Fundament und nachher die Wände und das Dach und die Wohnungseinrichtung. Der Glaube und dann kommt das Geniessen und das Wohnen drin. Und die einfache Folge, die erleben wir ja immer wieder auch im Alltag. Ich versuche das nochmal mit einem einfachen Bild zu zeigen. Wenn ich am Morgen raus schaue, ich habe heute Morgen auch rausgeschaut, dass es noch dunkel war und wollte wissen, ob es regnet. Und wenn es regnet, ich sehe, es regnet. Was ist das? Das ist eine Tatsache. Und jetzt, was mache ich? Ich glaube. Und weil ich glaube, nehme ich einen Schirm und spanne den auf, weil ich darauf vertraue, wenn ich da drunter stehe, bleibe ich trocken. Und jetzt ist die Voraussetzung gegeben, dass ich auch ganz schöne Gefühle habe. Ein super Gefühl, dass ich tatsächlich nicht nass werde. Stimmt's oder stimmt's nicht? Vielleicht fühle ich das nicht immer so, weil das für mich normal ist. Aber nur so kann ich nachher durch den Glauben das auch erleben, dass ich das Gefühl haben, ich bin nicht nass geworden. Vielleicht denken einige, ja, das ist ja simpel einfach und da wissen wir alles schon. Kann sein. Aber warum betone ich das so? Wir leben heute in einer Gesellschaft, wo Emotionen und Gefühle so einen hohen Stellenwert bekommen haben. Uns wird immer wieder gesagt in unserer Gesellschaft, du musst vor allem auf dich, dein Bauchgefühl hören. Oder achtet euch einmal bei den Skirennfahrern, wenn sie gewonnen haben, was ist so eine erste Frage beim Interview, Herr sowieso? Ja, Pfeuz ist ja zweite Worte. Wie fühlen Sie sich? Oder beim Bundespräsident, beim Neuen. Beschreiben Sie einmal, was ist das für ein Gefühl, wenn man Bundespräsident ist? Wir leben in einer Gesellschaft, wo Emotionen und Gefühle so einen hohen Stellenwert haben und das schlägt auch voll im christlichen Bereich durch. Und darum gibt es Menschen, die wählen viel lieber als Gottes Konzept, das ist Gottes Konzept vom Glaubenshaus, wählen sie viel lieber ein Alternativkonzept. Nämlich das, was ihr jetzt hier im nächsten Bild seht. Das Konzept von einer coole Freiluftparty, im Bild ausgedrückt. Es gibt Menschen, die bevorzugen viel lieber das Leben und das Feiern ganz frei und fröhlich direkt unter Sonne, Mond und Sternen. Am liebsten noch bei einem romantischen, offenen Feuer. Man haltet nichts von einem Fundament. Man haltet nichts von Dach und Wand. Man sagt, das ist viel zu kompliziert, das ist viel zu dogmatisch. Besser ist doch, spontan mit Gott zu leben. Einfach spontan kommt vielleicht einmal ein Bild und vielleicht kommt da irgendeine Vision. Aber was passiert, wenn etwas anderes auch kommt? Nämlich Sturm und Kälte, und die kommt. Und die Kälte, die kann lang andauern, eventuell ist es noch halb bis im Mai. Was passiert mit dieser Freiluftparty oder mit dem Freiluftbetten, ist es oft sehr schnell fertig. Sehr schnell fertig. Man ist unterkühlt beim Betten. Ich habe das in den letzten Jahren immer wieder erlebt. Zum Beispiel gesagt, ich habe ein Bild oder eine Vision. brauche das Beispiel, ganz Schaffhausen soll christianisiert werden. Ich will mich einsetzen und ich werde weniger arbeiten, dass ich da mithelfen kann. Nach 2-3 Monaten fragst du, ja, wo bist du jetzt? Ja, ich habe gemerkt, ich muss mehr daheim bleiben. Oder ja, Gott hat mir gezeigt und ich habe ein Bild gehabt, ich sollte mich mehr in der Gemeinde einsetzen. Ich mache alles, was man mir sagt. Und wo ich hingewiesen werde zu machen. Nach 2-3 Monaten, ja, ich sehe dich nicht, wo bist du? Ja, ich brauche ein bisschen mehr Zeit für mich. Freiluftparty. Was passiert, wenn die Kälte kommt? Dann kann man nicht mehr beten. Oder man sagt, ich habe keine Lust zum Beten. Ich habe vielleicht gerade gestern eine verletzende Kritik bekommen oder schlechte Noten. Man sagt, ich habe keine Lust mehr zum Beten. Und wenn ich jetzt noch beten würde, wenn ich keine Lust habe, wäre ich ja nicht ehrlich beim Beten. Was passiert, wenn die Kälte kommt bei der Freiluftparty? Man sagt dann schnell, Beten ist langweilig, Beten ist frustrierend, Beten bringt mir nichts. Und Blockaden werden immer grösser. Und darum ist das Freiluftparty-Beten, wenn ich es mal so darf sagen, das ist eine Sackgasse. Das führt zur Instabilität. Ich möchte es noch krasser sagen, wehe dem, wer sein Beten nur von seinen Gefühlen und von seinen momentanen Emotionen und Stimmungen abhängig macht. Ohne das Fundament der Tatsachen. Ohne die Wände und das Dach vom zugreifenden Glauben. Wer sich nur mit dem Freiluftbeten begnügt, das ist eine Sackgasse. Auf die andere Seite, die gute Nachricht bleibt, echte und bleibende Freude beim Beten, das ist möglich. Und das entsteht dort, wo man auf ein gutes Glaubenshaus achtet. Und dazu braucht es das Fundament der Tatsache, dass du darauf achtest, dass du gut versorgt bist mit den Wahrheiten aus Gottes Wort. Durch persönliches Bibellesen, durch regelmäßiges Bibellesen, oder eben durch lehrende Gottesdienst. Wie heute und jeden Sonntag. Römer 10 steht, der Glaube kommt aus der Predigt. Oder durch gute Bibelkreisgespräche oder Hauskreise. Wir dürfen einfach nicht so Bauchgefühlkreise werden. Dann sind wir wieder in einer Sackgasse. Sondern Bibelhauskreise. Und darum, echte, bleibende Freude am Gebet ist möglich. Wichtig ist einfach, dass man lernt, Tatsachen zu unserem Fundament zu machen. Uns von den Tatsachen zu nähren. Ein einfaches Beispiel dazu. Als ich noch Kind war, hatte ich manchmal ein unglaublich schlechtes Gefühl, als ich heimgekommen bin von der Schule und in die Küche gegangen bin, schauen, was die Mutter gekocht hat. Ganz ein schlechtes Gefühl, wenn sie Spinat gemacht hat. Mein Gefühl mit Zusammenarbeit, Bauchgefühl, mit Zusammenarbeit mit eben meinem Bauch, haben gesagt, wenn du Spinat isst, dann wirst du sterben. Das bringt dich um. Aber ich hatte eine Mutter, die hat nicht so viel auf das gegeben. Der ist Tatsachen beim Kochen und beim Essen wichtig gewesen. Darum hat sie Spinat gemacht, was wertvolle Nährstoffe drin hat. Tatsachen sind wichtig gewesen und ich bin eben noch früher aufgewachsen, im letzten Jahrtausend, heute dürfen wir das nicht mehr machen. Wir haben das Prinzip bei uns zuhause gehabt, was man auf den Tisch kommt, das wird gegessen, wenigstens ein bisschen. Und ich mag mich erinnern, als ich noch ein kleiner Bub war, die hat das durchgezogen, meine Mutter, durchgezogen. Hat es eben Spinat gegeben und ich wollte nicht essen, hat das Maul zugedrückt und die Mutter hat reingestossen und ich habe zugemacht. Und dann hat sie noch einen Kunstgriff gehabt. Sie hat da hinten mit ihrer Hand, dann ist es noch gegangen, hat sie 2 Knochen gedrückt, zack, und dann ist es aufgegangen, rein. Die Tatsache ist, Spinat ist gesund. Heute ist meine Mutter ja alt und sie ist in einem Pflegeheim in Winterthur. Sie ist seit 3 Jahren dement. Also ich kann nicht mehr mit ihr reden. Und wenn ich sie besuche, gehe ich am liebsten dann, wenn es Essenszeit ist. Weil du kannst nicht reden, du redest, aber es kommt nichts mehr. Und wenn ihr das Essen eingeben kann, irgendwo kann man etwas machen. Und das letzte Mal, als ich bei ihr war, habe ich auch ein Stückchen nach dem anderen, ist manchmal lang gegangen, hergekippt, bis sie aufgemacht hat, dann rein. und plötzlich hat sie nicht mehr aufgemacht. Und dann ist mir das wieder in den Sinn gekommen und habe ich gesagt, auch spasshalber natürlich zu einer, es ist alt, immer noch, sie redet nicht, aber ihre Augen redet noch. Habe ich gesagt, Mutti, weisst du noch, als ich klein war, haben wir einen Rollentausch gehabt. Da hast du also einen Kunstgriff gehabt, soll ich das jetzt auch machen bei dir? Weißt du, was passiert ist? Sie hat angefangen zu strahlen und plötzlich fängt sie laut an lachen. Haben das Prinzip verstanden? Das sind ganz einfache Grundprinzipien, biblische. Aber sie sind unglaublich wichtig. Tatsachen zu unserem Fundament zu machen und fortwährend, wir müssen das jetzt tun. Mit ein paar Bibelstellen. Die erste Bibelstelle finden wir im Johannes 10, Vers 9, und da sehen Sie auch da vorne. Da sagt Jesus, ich bin Tür. Und wenn jemand durch mich durchgeht, eintreten tut, dann wird er. Jetzt gibt es zwei Varianten. Eine Variante, die stimmt, und eine Variante, die falsch ist. Die erste Variante, ich bin Tür, sagt Jesus, wer durch mich durchgeht, der wird sich ab und zu gerettet fühlen, der kann dann ein bisschen beten, der kann reinkommen, aber eventuell muss er wieder rausgehen. Und wenn er genug brav und artig ist, kann er wieder reinkommen. Stimmt das? Ist das Tatsache? Die Bibelkundigen wissen natürlich schon, wie der Bibelvers weitergeht, und ich kann jetzt schon sagen, es ist falsch. Jetzt kommt die richtige Variante, wo Jesus sagt, ich bin Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er, und jetzt kommt das Richtige, gerettet werden, er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Das heisst, gerettet werden heisst, ich bin drin im Haus. Ich bin die Hei im Haus Gottes. Ich kann ein- und ausgehen. Und die Tatsache, das weckt Gefühl, wenn man uns darauf verlässt. Das macht uns so dankbar. Weil durch die Vergebung von Jesus ist es möglich, dass wir reingehen können durch die Tür, dass wir ein- und ausgehen können. Und trotzdem meldet sich manchmal bei uns gefühlmässig wieder Bedenken. Wo wir denken, ja, ich bin doch nur so ein kleines, unerfahrenes Schaf von Jesus. Ich weiss es, manchmal bin ich furchtbar bockig. Lass dir dann, Jesus, auf mich. Aber der gute Hirte sagt dann zu dir, ich bin der gute Hirte, ich kenne deine Defizite schon lange. Ich kenne deine Defizite schon besser als du. Und ich habe Geduld. Und ich will dir auch in Zukunft wieder vergeben. Und dann haben wir das wieder begriffen und plötzlich tun sich wieder gefühlsmässige Bedenken. Ja, aber. Nein, nicht ja, aber. Jetzt gilt es, auf die Tatsachen zu bauen. Darum ist es so wichtig, Tatsachen zu unserem Fundament zu machen. Ein weiteres Beispiel. Und die Tatsachen auch mit dem Glauben dann zu verbinden. Hebräer 10, Vers 19. Drei wunderbare Worte stehen da. Zuerst, so können wir. Grossartig. So können wir. Ja, wenn können wir? So können wir jetzt, ja was? Frei und ungehindert in Gottes Heiligtum eintreten. Das Heiligtum Gottes war im Alten Testament ja der Tempel, dort wo Gott gewohnt hat, seine Gegenwart war. Und für uns heisst das mit anderen Worten, wir dürfen auch jetzt in der Gegenwart von Gottes sein, im Haus von Gott sein. Und der Zugang ist möglich geworden, wenn wir es hier lesen, durch das Blut, das Jesus Christus am Kreuz für uns vergossen hat. Das heisst, der Gebetszugang ist jederzeit, der Gebetszugang zu Gott ist jederzeit und völlig offen. Gott selber hat ihn geöffnet. Und der Durchbruch ist dem passiert, wo Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Ähnlich ist es dem Ehepaar gegangen, den ich am Anfang erlebt habe, aus dem Appenzellerland. Sie haben das auch so erlebt. Die, die mir gesagt haben, bei dem Besuch, bei dem Gespräch, ja, wir müssen zuerst einfach noch eine schönere Gebet formulieren. Wir sollten noch lernen, besser christlich leben. Dass Gott lässt auf uns. Und ich habe dann versucht, in diesem Gespräch den Zusammenhang, wie er da vorne steht, zu erklären, dass Jesus allein den Zugang eröffnet hat, indem er am Kreuz gestorben ist. Es ist langsam in dem Gespräch gegen Mittag gegangen. Die Frau hat wegen der Küchenschutz angelegt und ist in die Küche gegangen. So eine kleine Stube und eine kleine Küche und sie hat immer gebändelt. Das ist ja noch heute, ist wieder ein bisschen rühren und machen und dann haben wir weitergeredet und sie hat immer auch wieder hören wollen. Und dann ist sie wieder hin und her. Und kurz vor dem Mittag bleibt sie plötzlich wirklich zwischen Tür und Angel stehen und sagt, ja, das ist ja so genial. Am liebsten möchte ich jetzt gerade beten. Ja. Er hat gesagt, ja, warum nicht? Und sie hat öffentlich laut betet im Küchenschoss zwischen Tür und Angel. Ist ab im Gebet wie die Feuerwehr. Die Frau, die vor einer Stunde noch gesagt hat, sie können nicht beten. Und sie hat echt den Sinn da gebetet. Danke, Jesus. Jetzt habe ich es ja begriffen. Ich muss ja nicht lange draussen warten, bis ich besser bin und braver bin und schön noch formulieren kann. Danke vielmal, Jesus. Weißt du, da, dass du für mich am Kreuz dein Blut hast flüssen, dass du den Zugang für mich frei gemacht hast. Und hat es gerade, dass ich mir gebetet habe, das nicht mehr für sich können behalten. Und darum ist es so wichtig, Tatsachen immer wieder zum Fundament zu machen in unserem Leben. Und eine letzte Tatsache, die finden wir im Epheser 2, Vers 18, dort heisst es, durch Jesus Christus, wieder der gleiche Gedanke, durch Jesus Christus haben wir freien Zugang zum Vater. Und jetzt kommt das grosse Finale. Darum seid ihr jetzt nicht länger Fremde und Heimatlose da außen irgendwo, sondern ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu Gottes Familie. Also nochmal, wir sind durch Jesus Christus jetzt bei Gott angekommen, wir sind die Heibe Gottes, und zwar nicht irgendwann, nicht eventuell, nicht ab und zu, nicht erst, wenn ich mich genug fromm verhalten kann, nicht erst, wenn ich nie mehr Glaubenskrise habe. Nicht erst, wenn ich keinen Stress mehr habe im Geschäft. Nicht erst dann, wenn ich endlich wieder mal genug ausschlafen konnte. Nicht erst dann, wenn ich genügend Stille empfinde. Oder wenn ich keine Fragen mehr habe. Sondern das Entscheidende ist, wem vertraue ich? Vertraue ich mein Bauchgefühl? Oder vertraue ich auf Gottes wunderbare Tatsachen? So genial. Wer Jesus sein Leben anvertraut hat, wer zu Jesus gehört, dem sagt das Neue Testament immer wieder, in Christus hast du. Weißt du, da steht? In Jesus Christus haben wir. Sag es nochmal. Wer zu Jesus gehört, dem sagt das Neue Testament immer wieder, durch Jesus hast du. Durch Jesus bist du. Durch Jesus kannst du. Durch Jesus bist du ein Kind vom lebendigen Gott. Du bist noch kein vollkommenes Kind. Ich auch nicht. Aber Jesus sagt zu uns beiden, wir sind zusammen unterwegs. Und ich helfe dir, dein Leben zu ordnen, immer mehr so, wie es Gott gefällt und wie es Gott ehrt. Jesus sagt zu uns, du kannst beten. Du kannst beten. Ob ich jetzt in einer Krise bin oder nicht, ob ich gerade Fehler gemacht habe oder nicht. Sondern Grundlage, ich sage es nochmal, dass du kannst beten und ich kann beten, besteht allein darin, dass uns Zugangsrecht geschenkt ist durch Jesus Christus. Da ist das. Durch Jesus Christus haben wir freien Zugang zum Vater. Und das ist das Zentrale. Ich darf in seiner Nähe sein, egal was ich fühle. Das ist das Zentrale. Ich darf seine Nähe geniessen. Das ist doch herrlich. Natürlich kommen dann manchmal 100 Sachen in den Sinn. Mir geht das auch so. Komm, fangst an, beten, geht's los. Oh, das habe ich noch vergessen. Oh, das sollte ich unbedingt noch machen. Oh, das sollte ich auch noch mit dem Boris besprechen und so weiter. Ich habe mir schon lange angewöhnt, einen Zettel neben dem Bett herzulegen. Joyce Meyer hat es mal gekehrt. Sie hat gesagt, wenn du das möglichst wenig vergessen im Alltag, fang an beten. Dann kommt dir alles in den Sinn. Es hat etwas. Aber es ist doch gleich. Dann unterbrechen wir das Gebet und schreiben es auf. Nachher beten wir fröhlich weiter. So befreiend. Das gibt Mut. Dann müssen wir nicht stehen bleiben beim Abgrund. Sondern das Bewusstsein, der Zugang zu Gott ist jederzeit offen. Und jetzt komme ich zum Schluss, vielleicht denkst du, ja, das ist schön und gut, aber das funktioniert bei mir einfach nicht richtig. Warum funktioniert es denn nicht? Könnte es sein, weil du dich vielleicht nur zu gewissen christlichen Formen bekehrt hast und nicht zu Jesus Christus selber als Person? Weil du denkst, ja, ich möchte gern für meine Kinder ein christliches Vorbild sein. Darum betest du vielleicht das Tischgebet. Aber du hast dich im Grunde eigentlich nur mit christlichen Formen angefreundet. Und hast dich nie zu Jesus Christus selber bekehrt, hast ihn nie in dein Leben aufgenommen. Und darum kann Gebet ja gar nicht funktionieren. Wir können ja nicht beten zu irgendwelchen christlichen Traditionen. Wir können nicht beten zu irgendwelchen christlichen Formen. Wir können auch nicht beten nur einfach zu christlichen Liturgien. Es ist ja keine Beziehung da. Und so möchte ich uns alle heute Morgen fragen, und auch mich habe ich gefragt, bist du bei Jesus angekommen? Bist du daheim bei Gott? Hast du Jesus mal eingeladen in dein Leben? Und wenn nicht, dann möchte ich dich heute Morgen einladen, das heute Morgen zu tun, durch die Türen durchzugehen, Jesus bewusst einzuladen, in dein Leben hineinzukommen. Und ich möchte noch eine Erfahrung dazu weitergeben, die für viele hilfreich ist und auch für mich hilfreich war damals. Wenn man Jesus Christus aufnimmt, ist es oft hilfreich, wenn man das zusammen mit einer anderen Person festmacht. Und darum bieten wir auch heute wieder nach dem Gottesdienst auch einen Gebetsdienst an. Menschen, die bereit sind, mit dir zu reden. Menschen, die bereit sind, auch mit dir zu beten. Und ich möchte euch einfach ermutigen. Sprechen die Leute an. Heute sind es gerade Daniel und Marianne. Sie haben dann auch das Schildchen an. Sie werden da vorne einen Moment noch warten. Ihr dürft auch mich ansprechen oder auch der Boris Grunau spielt keine Rolle. Ich möchte einfach Mut machen dazu, denn Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist eine Regel ohne Ausnahme. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und dann bist du auch in dem Glaubenshaus. Und der Zugang zu Gott ist immer frei. Amen. Ich würde gerne jetzt noch mit uns beten, bevor wir das letzte Lied singen, darf ich euch bitten, aufzustehen dazu. Jesus Christus, danke vielmals, dass alles Beten zu dir und zum Vater im Himmel ein sicheres Fundament hat. Nämlich deine Wahrheit in der Bibel. Danke, dass wir uns darauf verlassen dürfen, auch wenn wir es nicht fühlen. Auf deine Worte, weil du hast gesagt, Himmel und Erde, alles was fest ist auf dieser Erde, das wird vergehen, aber meine Worte werden nie vergehen. Und darum, Jesus, wenn wir darauf vertrauen, wenn wir uns darauf stützen, in unserem Denken, auch in unserem Leben im Alltag. Und danke, Jesus, dass du am Kreuz den Zugang zum Vater frei gemacht hast. Und hilf uns immer wieder neu, dass wir uns nicht von unseren Gefühlen und Stimmungen bestimmen lassen, sondern dass die Freude an dir und am Gebet auch wachsen kann. Dass die Freude auch am Zusammen miteinander beten kann wachsen, aufgrund von dem Zugangsrecht, das du uns erworben hast. Danke vielmals, dass du jetzt auch hilfst, Mut schenkst, wenn Menschen da sind heute Morgen, die sich vielleicht nur zu christlichen Formen bekehrt haben oder angefreundet haben und dich noch nie persönlich als Person aufgenommen haben. Schenk gerade heute Morgen den Mut, den Schritt zu dir zu tun. Wir bitten dich auch für alle Schwachen unserer Gemeinde, die nicht da sind, die Kranken. Es sind viele und du kennst sie mit Namen. Begegne du ihnen auch. Schenke ihnen auch gerade in diesem Moment deinen Frieden. Amen.